Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Hallo Tabia, grüß dich.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, toll. Ich bin auch froh, dass du so schnell jetzt bereit warst zu einem Interview. Der Grund ist ja folgender. Ich hatte gestern schon ein Interview gemacht mit einer Frau aus Afghanistan von der Bevölkerungsgruppe der Hazara. Und da ist für mich auch viel Neues bei gewesen. Hazara, das Wort habe ich das erste Mal gehört in meinem Leben. Mhm. Mit sowas haben sich die Medien hier gar nicht beschäftigt. Das waren immer nur Afghanen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube gerade, dass eigentlich Afghanistan ein Vielvölkerstaat ist und viele verschiedene Ethnien in Afghanistan leben, ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht bewusst. Also ich arbeite ja generell zu Minderheiten, also ob es religiöse oder ethnische Minderheiten sind. Und das ist immer ein ganz großes Thema, dass halt wir in der Weltöffentlichkeit, gerade wenn es jetzt auch so um Afghanistan oder auch, das heißt der Irak oder andere Länder geht, oft so ein sehr stereotypisches Bild haben und da halt gar nicht so davon ausgehen, dass es da einfach noch eine relativ große oder eine große Vielfalt eigentlich auch gibt. Und das ist natürlich auch damit da verbunden, dass man natürlich dann auch dann auf die spezifischen Diskriminierungen von diesen Gruppen gar nicht eingehen kann in der deutschen Medienwelt oder auch in der deutschen Politik. Also das ist gar nicht mal so ein großer Unterschied, wenn man ehrlich ist. Und deswegen ist es immer schön, mal Plattform zu haben, wo wir dann mal über gerade auch solche Minderheiten wie die Hazara sprechen können.
Ja, zumal, wenn man, jetzt komme ich mal gleich zur Sache, wenn man irgendwas von Anschlägen hört, dann werden immer nur Sunniten und Schiiten erwähnt. Und dann denkt man, okay, das sind Moslems, die sich irgendwie untereinander prügeln. Also so ganz kurze Nachrichten, ganz kurze Meldungen. Auf einer schiitischen Hochzeit hat es dann irgendwie einen Bombenanschlag gegeben. Und dann wird das auf die Religion beschränkt. Aber diese Volksgruppen, die sind ja auch teilweise wahrscheinlich älter als die Religion, oder?
Ja, also Hazara selbst, ich kann ja gar nicht genau sagen, wie alt die Hazara also jetzt als Ethnie sind, aber man hat ja auch sehr verschiedene Einflüsse jetzt auch bei ihnen als Ethnie. Und es ist mal schon so auch wirklich so ein Ding, dass natürlich wir gerade immer nur schiitisch, sunnitisch, ich meine, der Großteil der Hazara ist halt schiitischen Glaubens, aber auch nicht alle zwingend oder vielleicht auch keinem Glaubens. Also es ist ja auch mal ein bisschen das typische Bild, dass es auch da keine Vielfalt gibt. Und das wird ja auch dem nicht gerecht, dass es da auch einfach eine Diskriminierung einer Gruppe gibt, halt auch wegen der Ethnie, aber in dem Fall jetzt auch in Afghanistan auch wegen ihrer Religion. Also Hazara sind natürlich auch eine schiitische Minderheit in Afghanistan, das Afghanistan ist halt großteilig sunnitisch, aber halt nicht nur deswegen, sondern halt auch, weil sie eine andere Ethnie sind, also eine andere Gemeinschaft, eine andere Gruppe. Und deswegen werden so eine Berichte dann oft eigentlich der Realität nicht so richtig gerecht. Weil so klingt es wirklich manchmal so ein bisschen, okay, man kennt Schiiten und Schiitinnen, man kennt Sunniten und Sunnitinnen, aber man kennt halt man sieht es vielleicht dann auch eher als ein Level an, als wäre das so auf quasi ein Konflikt auf Augenhöhe, fast falsch, aber ein Konflikt, wo man zwei gleich große Parteien hat. Und das ist halt in Afghanistan mit den Hazara zum Beispiel gar nicht der Fall. Es liegt auch daran, dass es halt die Diskriminierung jetzt schon seit über 100 Jahren gibt. Und mit dem Genozid damals, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ein ganz großer Teil, also 60%, mehr sogar, glaube ich, der Hazara ausgelöscht worden. Und dabei halt natürlich quasi eine sehr große ethnische Gruppe sehr marginalisiert wurde.
Also wenn das mehr als die Hälfte betrifft, wie viel waren das da? Handelt es sich da um 100.000 oder um Millionen?
Millionen, ja.
Oh, das muss ein fürchterliches Massaker gewesen sein.
Also selbst jetzt leben ja noch einige Millionen Hazara in Afghanistan und also es ist ja auf einmal noch eine der größten ethnischen Gruppen, mit machen jetzt halt noch 7-8% aus dem Ganzen.
Jetzt haben wir kurz eben über Genozid geredet.
Ja.
Unsere, ja, unser Gast, sie hatte sich, wir haben Pseudonym zugelegt, weil sie Angst hatte wegen ihrer Angehörigen in Afghanistan. Delharam, ich glaube, jetzt habe ich den Namen endlich drauf. Ich musste gestern viermal nachfragen. Genau, die hatte auch gesagt, Genozid bedeutet für sie nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur töten und vergewaltigen, was ja auch passiert, sondern auch Identität rauben. Also mit dieser Volksgruppe ganz bestimmte Eigenschaften in Verbindung bringen, wie für mich klang das erstmal harmlos. Also, aber für sie schien das ganz schlimm gewesen zu sein, als sie sagte, ja, man sagt, Hazaras essen Mäuse. So, jetzt denke ich, es erinnert so ein bisschen an Ärgern im Kindergarten, ne? Also nach unserem Empfinden subjektiv. Was ist denn da jetzt dramatisch? Ich meine, die werden getötet, die werden vergewaltigt und für sie ist das schlimm, dass gesagt wird, Hazara, essen Mäuse. Also, kannst du da was mit anfangen?
Ja, total. Also es liegt natürlich daran, dass ich mit vielen verschiedenen, also marginalisierten und diskriminierten Gruppen zu tun habe. Also das Ding ist halt, dass das, also die Tötung und auch, also die Vergewaltigung sind ja quasi das Exzessivste, was man dann an Verfolgung hat. Oder wenn wir dann, wir können auch gerne nochmal gleich über den Genozidbegriff sprechen. Aber das Ding ist halt, das ist ja schon viel tiefer verwurzelt in der Gesellschaft. Und es ist eine strukturelle Diskriminierung, die sich halt seit Jahrzehnten bis Jahrhunderte dann halt einfach etabliert hat. Und die halt dazu führt, dass halt, also man entmenschlicht wird oder halt auch einfach nicht mehr als gleichwertig angesehen wird. Und das sind halt so natürlich schon so Punkte wie halt, ja, Hazara essen Mäuse oder ähnliches, sind halt so Momente, wo man genau daran wieder erinnert wird, dass man eigentlich gar nicht einfach wirklich als gleichwertige Person wahrgenommen wird und dass das halt sich einfach dann schon in so Kleinigkeiten zeigt und dann halt aber im Großen endet, also in den Tötungen, in den Vergewaltigungen. Also es ist halt so, diese Sachen entmenschlichen halt schon die Person und das ist halt auch immer diese Art von struktureller Diskriminierung, die man halt einfach Jahrhunderte bis oder Jahrzehnte bis Jahrhunderte halt einfach schon kennt in den Gruppen. Und das hat man bei ganz vielen marginalisierten Gruppen, dass es gibt so ganz viele Stereotype, Vorstellungen, die dann als Beschimpfungen genutzt werden und ja, dann halt direkte Triggerpunkte sind, weil sie halt, es ist natürlich auch einfach nicht in Ordnung, aber es ist halt auch ein Machtgefälle dahinter, was wir halt jetzt so, wenn wir es jetzt untereinander machen würden, wenn ich das jetzt dir quasi dir vorwerfen würde, halt gar nicht so bestehen würde.
Ja, und der Begriff des Genozids, der ist jetzt von irgendjemandem definiert worden. Ja, Worte sind ja immer Worte, ne? Also Genozid, Völkermord, das wird denn irgendwo festgelegt. Wer hat denn das wie festgelegt jetzt?
Es gibt eine Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von den Vereinten Nationen. Es gibt eine Resolution, die ist am 9. Dezember 1948 beschlossen worden. Also wenn man jetzt das Datum sich anguckt, kann man sich schon vorstellen, dass das auf die Shoah und den Zweiten Weltkrieg natürlich auch zurückzuführen ist und trat dann, glaube ich, 1951 oder sowas in Kraft. Und das ist quasi die Konvention, auf die wir uns immer beziehen, wenn es um Völkermord geht. Es liegt daran, dass das auch das nach ist, wonach halt Völkermord auch rechtlich verfolgt wird. Also wenn es zum Beispiel um den Internationalen Gerichtshof oder ähnlich geht, der ja Staaten, wo man Staaten anklagen kann. Oder es gibt das auch bei Einzelpersonen, also an Mittäterschaft zum Beispiel, am Genozid. Dann geht es von Internationalen Strafgerichtshof zum Beispiel oder auch in regionale Gerichte. Und da gibt es verschiedene Aspekte bei dem Begriff Genozid. Also natürlich, oder verschiedene Punkte, die quasi erfüllt sein müssen, damit wir von Genozid oder Völkermord sprechen können. Also es ist ein geschützter Begriff. Es wird sehr auch Medienlandschaft oder auch generell sehr influent, also viel genutzt, dieser Begriff. Aber es ist ein geschützter Begriff. Also man muss auch immer unterscheiden zwischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zum Beispiel. Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist so ein etwas größerer Begriff. Also bei den Genozid gehört dann natürlich die Tötung von Mitgliedern der Gruppe dazu. Aber immer mit der Absicht, halt auch diese Ethnie, Religion, also generell die Gruppe halt wirklich auslöschen zu wollen, zumindest teilweise auslöschen. zu wollen oder ganz auslöschen zu wollen. Es darf nicht jetzt nur einfach um territoriale Landgewinnung gehen und deswegen tötet man Menschen, um das Land zu nehmen.
Sondern das ist ein Krieg, ne? In dem Moment.
Ja. Genau. Ja. Ne? Das hat einen Unterschied. Sondern es geht wirklich direkt darum, eine Gruppe auszulöschen. Mhm. Und das passiert, wie gesagt, einerseits durch natürlich Tötung, aber auch Verursachung von schweren körperlichen und seelischen Schäden bei den Mitgliedern der Gruppe. Und auch die Lebensbedingungen spielen eine große Rolle. Also genau. Die Frage dann, dass wie die Lebensbedingungen für die Gruppe sind, dass sie quasi eigentlich zur Zerstörung dieser Gruppe auch beitragen. Mm, also quasi wenn halt also einer Gruppe so die Lebensbedingungen so auferlegt werden, dass sie eigentlich quasi gar nicht so existieren können. Also wenn es keine humanitäre gute Situation mehr gibt. Also dass wir quasi davon reden, es gibt vielleicht kein Essen, kein Strom. Die Wetterverhältnisse und so, man kann sich nicht anpassen mehr, man hat vielleicht kein Zuhause mehr, man kann, also das sind halt alles Sachen, die dazu einführen, dass man natürlich die Lebensbedingungen schlecht werden.
Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
Es gibt noch weitere.
Ja.
Zum Beispiel auch Geburtenveränderungen innerhalb der Gruppe, also quasi die nächste Generation auslöschen. Mhm. Und da kommen wir auch nochmal ganz kurz auf den Punkt sexualisierte Gewalt zurück, also Vergewaltigung als Kriegswaffe, weil oftmalig werden halt, also zum Beispiel, es ist ein etwas anderes Beispiel, aber zum Beispiel auch bei Jesidinnen ist es so, dass zum Beispiel auch da bei dem Genozid die Frauen von IS-Tätern vergewaltigt wurden. Und Kinder, die aus diesen Vergewaltigungen entstanden sind, sind auch nach irakischem Recht, weil der Vater Moslem ist, nicht mehr Jesiden. Und Vergewaltigung wird ganz oft, also es ist nicht einfach nur ein Teil von Verrohung oder es ist auch, was manchmal so impliziert wird, ne, dass einfach Vergewaltigungen im Krieg oder in kriegerischen Handlungen passieren. Aber nein, Vergewaltigungen sind absolut Kriegswaffen gegenüber einer Gruppe, um nächste Generation auszulöschen, um die Frauen so stark zu traumatisieren, dass sie quasi auch nie wieder Kinder kriegen wollen, dass sie gar nicht, vielleicht auch gar nicht mehr können und Ähnlichem. Also genau, das geht in die Richtung. Und dann ist natürlich auch bei Kindern auch immer der Punkt, gewaltsame Überführung von Kindern in andere Gruppen, also Auslöschung quasi der nächsten Generation, dadurch, dass halt die Kinder einfach aus der Gemeinschaft rausgenommen werden und umgezogen werden.
Ja, wir sprechen jetzt ja von den Hazara und ich denke mal, da habe ich schon viele Punkte gefunden. Die hatte Dilharam auch erwähnt, diese Vergewaltigung. Sie hat tatsächlich gesagt, wenn man von denen festgenommen wird, ist die beste Lösung noch, man wird sofort erschossen als Frau. Das ist eine ziemlich harte Ansage und das hatte mich auch sehr berührt, das zu hören, muss ich sagen, ne? Das ist ja das, was du jetzt eben auch gerade gesagt hattest, ne? Wie ist denn das eigentlich für dich, dich so viel mit solchen Sachen auseinandersetzen zu müssen?
Ja, es ist schon auch belastend. Also natürlich, ist, ne, wir besetzen uns ja quasi jeden Tag, also ich setze mich jeden Tag meine Arbeit mit Vergewaltigung, Krieg und Tod auseinander. Und es ist auch in mancherlei Hinsicht oft eher dieses Problem der Machtlosigkeit in vielen Dingen. Also klar, ich kann langsam arbeiten, aber ich kann natürlich nicht einfach die Hazara-Gruppe in Afghanistan irgendwie komplett alles Leid nehmen oder Ähnliches natürlich. Also das ist manchmal schon auch sehr belastend. Also eher auch für mich oft diese Sache, okay, ich kann halt nur in meinem Rahmen arbeiten, ich kann natürlich das Beste da Mögliche tun, aber ich habe leider auch meine Grenzen oder wir haben unsere Grenzen.
Also ich stelle mir vor, man macht solche Sachen doch schon, das ist ja, das kannst du ja nicht nur machen, wenn es ein Job ist, wow, oder ist ein interessanter Job oder sowas in der Richtung, sondern meine Vermutung ist, man lässt sich erstmal davon berühren, es berührt einen, es nimmt einen mit und dann sagt man, okay, ich will was tun, aber wenn man dann etwas tut, dann muss man auch wieder eine emotionale Distanz bewahren, oder?
Ja, voll. Es ist ganz wichtig, auch eine gewisse emotionale Distanz zu behalten. Und man merkt auch, dass das relativ schnell aber auch passiert. Also ich glaube, wenn man etwas länger in dem Bereich, ich arbeite jetzt 3 Jahre in dem Bereich, ich habe das dann jetzt, ich merke das eher manchmal, dass Sachen dann in dem Moment gar nicht so stark an mich rankommen, Also ich merke das dann manchmal im Nachhinein, dass ich mir denke, oh ja, das war schon echt heftig oder so. Aber in dem Moment gar nicht unbedingt so, weil man es halt, also man hat so eine gewisse Abstumpfung, hat man einfach. Man stumpft ein bisschen ab. Also das muss man auch, glaube ich, einfach. Also
Natürlich. Das ist, man muss sich da schützen. Ansonsten kann man damit nicht
ja.
umgehen, als Mensch, nicht als Wesen, ne?
Und man muss auch dazu sagen, es ist absolut, also unglaublich, was die Gemeinschaften selbst machen, wie stark sie sind, wie sehr sie sich einsetzen, wie sehr sie halt auch über ihre eigenen Traumata reden. Oftmals ist aber auch natürlich, diese Traumata sind für sie natürlich auch mal so, also ganz viele retraumatisierende Situationen. Und da ist es natürlich auch gut, wenn wir so als NGO die Möglichkeit haben, mit etwas mehr Distanz nochmal ranzugehen und vielleicht auch sie nicht immer in jede retraumatisierende Situation reingehen lassen zu müssen oder so. Und können dann vielleicht auch einfach anders nochmal reagieren, weil wir natürlich einfach nochmal eine andere Distanz haben. Also es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie können wir auch am besten helfen? Und wir können natürlich am besten helfen, wenn wir auch nicht zu emotional an, bei der Sache dabei sind. Wir müssen natürlich einen gewissen Drive haben, wir müssen natürlich leidenschaftlich dabei sein, aber wir brauchen auch eine gewisse Abgrenzung, damit es auch am wirkungsmächtigsten wird, unsere Arbeit.
Also sie hat eine hochintelligente Frau, muss man sagen, die auch ja, so etwas ausstrahlt von einem Mensch mit Herzen und Gelassenheit. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch auf ihre Brust gezeigt und hat gesagt, da ist aber nichts mehr, da sind keine Gefühle mehr. Also das ist wirklich schwer zusammenzukriegen, aber das ist auch etwas, was ich wahrgenommen hatte. Andere Menschen hatten ja auch Mitgefühl gezeigt und ich glaube, sie hat es registriert, aber sie konnte es nicht an ihre Gefühle ranlassen. Das heißt ja, es gehen ja in Anführungsstrichen nicht nur die furchtbaren Gefühle verloren, wenn man es so macht, sondern auch die positive, liebevolle Gefühle sind irgendwo nicht mehr da, ne?
Natürlich, also das ist, also ich kann das natürlich jetzt nur aus der Perspektive von meinen Erfahrungen mit Betroffenen reden, aber also natürlich das Abschotten von generell Gefühlen ist ja auch Teil von Traumata. Also das nicht mehr viel fühlen können, also weil einfach, wie gesagt, man natürlich so viel Schlimmes erlebt hat, was man halt gar nicht emotional verarbeiten kann, dass man dann sich von seinen Emotionen komplett abschottet, ist halt auch Teil von Traumata. Und das ist etwas, was man sicherlich auch sehr schwer ist, wieder zuzulassen. Also auch positive Gefühle sind halt dann irgendwann schwer zuzulassen und überschattet von vielem anderem.
Arbeitet ihr mit guten Therapeuten zusammen?
Also wir haben selbst keine Therapeuten oder Therapeutinnen bei uns in der NGO oder ähnliches. Wir können natürlich aber immer mal weiterleiten. Es gibt da dann auch Anlaufstellen oder Personen, die sich damit einsetzen. Aber das Ding ist auch, dass das gar nicht unbedingt, also oftmals, zumindest aus meiner Erfahrung, nicht allzu sehr gebraucht wird, weil sich sehr viel das Netzwerk um die Person selbst halt eigentlich oft auch sehr viel kümmert. Also es gibt natürlich auch immer Vereine und Strukturen der Gemeinschaften auch in Deutschland. Und da gibt es auch sehr viel Zusammenhalt und auch sehr viel Hilfen und untereinander. Ja, aber es ist natürlich immer wichtig, wenn jemand auf uns zukommt, dann können wir mal gerne weiterleiten. Aber selbst haben wir niemanden.
Also Dilharam, wir sind ja in Berlin tatsächlich, macht sie da gerade eine andere Erfahrung? Sie ist ja in dieser Gruppe auch gewesen, um einmal drüber reden zu hören, dass Menschen ihr zuhören und Menschen nicken und sagen, wir glauben dir. Dann hat sie gesagt, die Hazaras aus ihrem Umfeld, die können da oft schon gar nicht mehr drüber reden, über diese Geschichte, weil denen eben kaum geglaubt wird. Die vergraben das in sich selber und die sind auch schon total stumpf, meint sie. Und jetzt ist das ihr Anliegen auch gewesen, so Gruppen zu bilden, die sich selber helfen können. Jetzt meint sie aber, das ist sehr schwierig für sie, so eine Gruppe zu bilden. Sie muss erstmal wer sein. Sie ist der Meinung, man muss in ihrer Gemeinschaft erstmal etwas erreicht haben. Man muss erstmal wer sein. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man Menschen um sich versammeln, dann vertrauen sie einem. Das heißt, nach ihrem Wissen ist das so, dass ihre Leute Menschen vertrauen, weil sie Kompetenz oder einen wichtigen Ruf haben oder sowas in der Richtung. Also was wir jetzt äußerlich oder oberflächlich nennen würden, ja?
Ich glaube, das kann vielleicht auch noch eine weitere Ebene haben. Also natürlich, wie gesagt, traumatisierte Gruppen. Also erstmal sind natürlich alle Gruppen immer sehr heterogen, also sehr unterschiedlich. Und dann ist nämlich die Frage, wie gesagt, welche Traumata haben einzelne Personen? Und dann gibt es ein kollektives Traumata und die können natürlich, also es gibt dann so viele Ebenen, die dann natürlich auch schwer sind, manchmal miteinander in Verbindung zu setzen. Ich glaube, dass das halt das Ding mit Vertrauen einfach ist, dass man Also sicherlich nicht jetzt nur in der Gruppe, aber generell auch als Gruppe sehr viel halt im Stich gelassen wurde von vielen Ecken und Enden oder halt nicht nur im Stich gelassen wurde, sondern hintergangen wurde oder man versucht wurde auszulöschen. Und das natürlich einfach so auch eine Gruppe prägt und natürlich auch so eine gewisse Art von Misstrauen vielleicht auch manchmal mit sich bringt. Und der Frage, okay, bringt das wirklich was oder gebe ich nachher all meine Traumata jemandem Preis und dann passiert damit aber nichts oder ähnliches. Oder also das hat man natürlich jetzt auch gerade in der Außensituation. Ne? Also bei Interviews zum Beispiel, wenn wir Interviews führen mit Personen, die traumatisiert sind aus den Gruppen, dann ist das oft so ein bisschen so das Ding, okay, aber was passiert damit und warum wollt ihr das wissen und ähnliches, einfach weil da nicht so viel Vertrauen herrscht. Und ich glaube, das kann natürlich auch so in die Gruppe reinschlagen, dass man das Gefühl hat, okay, dann bevor ich mich irgendwem anschließe oder irgendwie was mitmache, möchte ich auch erstmal sehen, dass damit irgendwie wirklich was passieren kann oder ich eine, also was heißt Erfolgschance, aber irgendwas merke, dass es halt was passiert. Also ich glaube, das kann auch viel aus einem Traumata heraus halt auch kommen. Ist natürlich jetzt auch einfach nur eine Einschätzung von außen, aber kann auch so eine Richtung sehr schnell schlagen.
Könntest du mir noch mal was zu der Situation in Afghanistan sagen? Man hört ja viel in den Nachrichten darüber. Also es ist ja Krieg da gewesen. Dann hat es kurzzeitig, schien es eine Verbesserung gegeben zu haben, auch was die Gleichberechtigung der Frau betrifft und so. Ja, dann war das plötzlich alles wieder weg. Die Amerikaner waren raus. Die Taliban haben wieder übernommen und es schien fast schlimmer zu werden denn als vorher, ne? Kannst du das mal zusammenfassen, diese Geschichte, was das bewirkt haben könnte in der Bevölkerung, was da passiert ist?
Ja, also natürlich, wie gesagt, auch der Rückzug auch gerade der USA oder anderen westlichen Mächten, auch dann durch die Taliban-Machtübernahme und ich hatte dann schon sehr, das ist schon eine sehr starke Zäsur in Afghanistan. Also die Situation gerade halt, wie gesagt, jetzt für Frauen ist absolut katastrophal. Sie werden aus der sozialen Teilhabe komplett rausgenommen. Sie können Bildung nur noch bis zu einer, also bis zur fünften, sechsten Klasse, wenn überhaupt, gerade so noch bekommen. Sie werden komplett, also sie können nicht mal mehr reisen, auch nicht im Land oder so, ohne eine männliche Person aus der Familie. Sie haben halt eigentlich keine wirklich, also die Teilhabe wird ihnen so gut wie komplett genommen. Und das ist ja so auch noch in dem Bereich, dass man eigentlich gar keine Schutzräume mehr hat. Also
Das gilt für alle
Frauen
Frauen,
gar
sei jetzt als Paschtun oder Hazara, ja?
generell, also generell geht das für alle Frauen. Also Schutzräume sind einfach für Frauen einfach gar nicht mehr da. Aber das ist halt wieder das Ding mit doppelter und Mehrfachdiskriminierung. Für Hazara-Frauen ist die Situation nochmal besonders prekär. Also generell, Hazara wurden ja immer weiter in die Mitte Afghanistans auch zurückgedrängt quasi. Also es gibt jetzt Hazarajat, das Gebiet, wo man jetzt großteilig die Hazara-Gemeinschaften findet, aber natürlich auch in Kabul oder so. Und es gibt auch in Kabul zum Beispiel Regionen, die besonders halt von Hazara bewohnt werden. Und gerade die werden besonders angegriffen. Gerade da gibt es wieder Attentate, gibt es auch Bomben, also Busse, die einfach zerbombt werden oder ähnliches. Und also gerade bei den Bildungszentren, die angegriffen wurden, waren gerade wieder Bildungszentrum von Hazara, wo besonders Hazara waren. Also gerade auch Hazara-Frauen. Und auch gerade Hazara-Frauen werden halt wegen nicht korrekt Tragens ihres Hijabs oder Ähnlichem von Taliban auch gefangen genommen und also dann verhört und Schlimmeres und denen wird Gewalt angetan. Und das passiert auch gerade wieder auch in Hazara-Gebieten. Das heißt, wir haben da halt einfach eine Mehrfachdiskriminierung, die halt dann besonders halt auch die Frauen dann trifft. Dazu muss man auch sagen, es ist auch immer noch also ein IS-Miliz, IS, also regionalen IS Khorasan noch in Afghanistan gibt, der auch Hazara-Gemeinschaften angreift. Also viele zum Beispiel von diesen Angriffen auch mit Bussen und Ähnlichem sind halt auch zum Beispiel durch den IS Khorasan halt auch entstanden. Also sind dann nicht mal nur die Taliban, was ja schon schlimm genug ist, sondern halt auch noch der IS-Khorasan, der auch noch in Afghanistan agiert.
Ja, und jetzt ist die UN da und hilft. Und jetzt mal knapp zusammengefasst, Delharam hat gesagt, die meisten UN-Mitarbeiter in Afghanistan sind Paschtun. Und die sind wiederum verbunden mit den Taliban. Das heißt, also ich fasse es einfach mal zusammen und du nickst gerade so zustimmend. Ihre Kritik an der ganzen Sache ist, die ganzen Hilfen gehen dann über die Paschtun dann in dem Moment und kommen bei den Hazara quasi gar nicht an. Das heißt, ich würde das mal so eine Form der Korruption nennen.
Also das ist halt auch immer auf die Frage danach, also ich, manchmal ist auch ein bisschen für mich nicht ganz verständlich, in der Hinsicht, warum auf eine ethnische Vielfalt gar nicht eingegangen wird und auch auf die strukturelle Geschichte, die dahinter steckt. Also gerade mit dem Genozid damals im 20. Also Anfang 20. Jahrhunderts wurden Paschtun und Paschtunen ja besonders auch bevorzugt oder wurden quasi dazu angeregt, mitzumachen und sich halt quasi Hazara zu vertreiben, weil sie dann halt dafür auch Belohnungen bekommen haben und ähnliches. Das heißt natürlich, es gibt da auch einfach eine Machtverhältnis, was sich dadurch ja alleine schon etabliert hat. Und es gab ja auch wieder Verbesserungen jetzt dann auch in den 20 Jahren, auch gerade zwischen den beiden Taliban-Herrschaften. Aber diese Strukturen und diese strukturelle Diskriminierung besteht ja auch immer noch. Und das heißt halt quasi, es wird einfach nur auf die Mehrheitsgesellschaft dann gerade mal, und auch da muss man sagen, auch reicht das wirklich, eingegangen, weil da gehen halt Hilfen hin. Hazara werden aber auch da wieder einfach marginalisiert. Sie werden einfach nicht gesehen. Und das ist einfach ein Faktum. So, das ist einfach so, dass man da gar nicht oft darauf eingeht, dass wir da auch verschiedene Ethnien haben und verschiedene Gruppen haben, die auch eine strukturelle Geschichte haben von Diskriminierung, die halt dabei einfach komplett hinten überfallen. Also das ist so, das also ist halt einfach nicht, wird nicht bedacht einfach.
Also ich muss da nochmal ganz stark auf die Rolle der UNO eingehen. Ne? Wenn du das mir erzählt hast, was du da weißt, dann wissen die es bei der UNO auch. Und die Frage ist, wie gehen die bei der UNO damit um? Haben die keine andere Wahl, als jetzt zu sagen, okay, wir können in Afghanistan sonst gar nicht helfen, also müssen wir halt mit den Taliban zusammenarbeiten und dann werden halt die Paschtun bevorzugt und über das andere müssen wir hinweggehen, ansonsten müssen wir ganz rausgehen aus Afghanistan?
Also es sind Spekulationen jetzt ehrlich gesagt von meiner Seite. Also es ist immer schwierig, das so komplett einzuschätzen, also weil man dann natürlich auch nicht bei einem der wirklich dabei ist. Man hat natürlich auch, wir haben ja auch mal, was heißt Idealvorstellungsquatsch, aber wir haben natürlich etwas, okay, wir müssen alle für alle da sein, wir müssen alle sehen. Ich glaube schon, dass es so ein bis gewissen Teil immer auch geopolitische Sachen mit reinspielen und einfach das Einsetzen für marginalisierte Gruppen einem einfach, also es wird einem jetzt nicht in dem Sinne, auch bei der UN oder so, nicht, was heißt gedankt, aber es ist nichts, womit man wirklich irgendwie irgendwas weiter für sich vielleicht auch rausholen kann, sondern es ist eher gegenteilig, dass man dann halt wahrscheinlich eher noch mit mehr Hindernissen zu tun hat. Und es ist natürlich dann die Frage, wie sehr wird das dann halt auch noch gemacht? Ist es dann ein zu heißes Eisen, sage ich jetzt einfach mal, sondern wo man halt sich einfach dann auch nicht rantraut und versucht halt dann die Wege zu gehen, die halt irgendwie gerade für einen da sind. Aber das ist natürlich eigentlich nicht genug. Also es ist halt viel Spekulation, inwieweit da vielleicht dann auch noch im Hintergrund vielleicht versucht wird, was zu tun oder wir sehen sie, da kann ich nicht so genau was zu sagen. Es ist aber immer so das Ding, also generell in unserer Arbeit, marginalisierte Gruppen, sich dafür einzusetzen, jetzt auch wenn es auf UN-Ebene und ähnliches geht, ist immer schwierig. Es wird immer erstmal auf die Mehrheit geschaut, also auf eine Mehrheitsgesellschaft.
Auch wenn die UN hilft, dann. Auch wenn die UN hilft. Habt ihr eigentlich manchmal Leute vor Ort oder macht ihr jetzt alles von Deutschland aus mit eurer Gesellschaft?
Also wir sind, also jetzt in anderen Gebieten sind, reisen wir auch öfter mal hin, wenn es geht. Afghanistan momentan erstmal nicht oder gerade nicht. Wir haben natürlich immer auch Kontakte zu Personen, die im Land sind oder halt auch aus der, also jetzt gerade viel natürlich auch in der Diaspora-Gemeinschaft, um halt so Kontakt aufrechtzuerhalten und dann die Person auch miteinander in Verbindung zu bringen und miteinander zu vernetzen. Also in Afghanistan war ich jetzt nicht, aber ich weiß auch nicht, ob es gerade sicherheitstechnisch so eine gute Idee wäre.
Ja, halt um sich selber vor Ort zu informieren. Ich hatte jetzt dran gedacht, weil, erstmal muss ich nur darauf zurückkommen, du hast zwar gesagt, ihr seid eine NGO, aber ich glaube auch bei NGOs ist das ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es eine unabhängige NGO ist. Ihr finanziert euch ausschließlich von Spenden, ne?
Genau, also wir sind spendenbasiert und mitgliederbasierte. Also wir haben also FörderInnen und Förderer und Förderinnen und Mitglieder, über die wir uns finanzieren. Also wir bekommen kein Geld von den UN oder auch nicht vom Bundestag oder, also, oder von
Ja,
der
genau.
Bundesregierung oder so. Genau.
Das ist mein, weil du auch von geopolitischen Interessen gesprochen hast oder so, ne? Natürlich ist das wahrscheinlich nicht dein Spezialgebiet. Dein Spezialgebiet ist wahrscheinlich das Helfen, ne? Aber unser einer interessiert natürlich auch immer die geopolitischen Zusammenhänge, was da für Interessen sind. Und es hängt ja alles mit allem zusammen, ne? Wir wissen nun, dass es
Ja.
in Afghanistan zum Beispiel reichlich Lithium gibt. Wir wissen, dass es da reichlich Opium gibt. Und da stellt man sich auch die Frage, erstmal natürlich über den Einsatz der Amerikaner in dem Gebiet, ne? Und was macht die UNO da? Ja, sie müssen mit den Taliban zusammenarbeiten. Also die UNO arbeitet ja mit den Taliban da zusammen, um zu helfen. Und die Taliban, die handeln aber auch mit Opium. Also da ist alles ziemlich miteinander verwurstelt, ne? Oder?
Generell, also ich glaube, man kann solche, also oder generell Länder nie in Einzelheiten betrachten. So ist es immer einfach, oder also auch unsere globale, internationale Politik ist immer auf geopolitischen Interessen auch gebunden und auch danach. Also es ist bei ganz vielen Beispielen so. Also eins der Lieblingsbeispiele im Negativen gemeint, ist zum Beispiel auch von meinem Kollegen Kamal Sido, die Türkei und NATO. Türkei ist einfach ein geopolitisch wichtiger Partner, ist in der NATO drin, gleichzeitig völkerrechtswidrige Angriffe auf Irak und auf Syrien, wo einfach dann aber nichts getan wird. Und also ne, solche ähnlichen Verschlingungen und gibt es natürlich überall und immer.
Genau. Eure Arbeit ist ja auch teilweise auf das aufmerksam zu machen, was da passiert. Weil meine Vermutung ist, es ändert sich zwar nicht sofort etwas, aber Aufmerksamkeit ist wahrscheinlich die Grundlage, dass überhaupt irgendwann etwas passieren kann. Und ihr hattet ja schon auch darauf aufmerksam gemacht, ne? Dilharam hat ja hat schon gesagt, es wird sehr wenig darauf aufmerksam gemacht. Das scheint immer noch ein blinder Fleck zu sein. Da nickst du auch. Aber ihr hattet darauf aufmerksam gemacht. So, war das in erster Linie in den Medien, also über Zeitungen oder so?
Auch, also wie gesagt, auch Interviews und sowas, wie jetzt zum Beispiel auch heute und so, das ist natürlich immer für uns auch natürlich eine gute Plattform, einfach generell die Themen mehr, ja, dem mehr Aufmerksamkeit zu geben. Oder also über Pressemitteilungen und ähnliches halt, ne, zu versuchen, da einfach mehr Druck aufzubauen. Sind aber nicht unbedingt alle Sachen, die wir machen. Also zum Beispiel, wir sind, haben auch beratenden Status im UN-Menschenrechtsrat. Da kann man dann halt quasi auch. Es gibt dann immer so Sessions des UN-Menschenrechtsrates und da gibt es dann auch verschiedene, oft zum Beispiel auch Länder, die mal unter die Lupe genommen werden oder Themenpunkte. Und das können wir sowohl mündliche als auch schriftliche Stellungnahmen zum Beispiel reingeben. Das ist nämlich auch ein gutes Mittel, um Druck aufzuüben, ne? Gerade jetzt im UN-Rat. Dann gibt es zum Beispiel auch immer diese Universal Periodic Reviews von Ländern. Also quasi jedes Land im UN-Menschenrechtsrat muss sich auch einer Review einmal alle 4 Jahre bin es, glaube ich, aber jetzt lasse ich mich nicht lügen. Also die Länder müssen in diesem Prozess die eigene Menschenrechtslage im Land dokumentieren und darstellen. Und also es ist wie so ein Bericht, der aber dann, also das ist schon ein bisschen Rechenschaftsbelegung, oder zu sagen, okay, das und das wurde beim letzten Mal uns angemerkt, wir haben versucht, das und das zu verbessern. So, ne? Zum Beispiel Lage von Frauen im Land haben wir, das wurde uns damals halt von allen Ländern gesagt, da müssen wir da und da was dran machen. Dann wird dann im nächsten Bericht hoffentlich gesagt, was getan wurde. Die müssen alle 4 Jahre, muss das halt passieren. Und Afghanistan ist zum Beispiel dieses Jahr wieder dran. Und an solchen Möglichkeiten, ja, genau, die Frage. Für uns ist dann natürlich einmal natürlich wichtig, okay, was sagt Afghanistan selbst? Aber die andere Frage ist halt zum Beispiel auch, okay, können wir jetzt in die deutsche Politik gehen und ins Auswärtige Amt gehen und nochmal auf diese Themen Aufmerksamkeit machen, weil nämlich diejenigen sind, die dann nochmal 90 Sekunden wenigstens, mindestens haben und dann natürlich auch selbst sich positionieren müssen. Und sagen können, okay, was ist mit der Lage zum Beispiel der Hazara im Land? Da muss was passieren. es ist natürlich immer nur auch die Frage, aber alleine, dass diese Themen dann da bearbeitet werden, dass sie da Möglichkeit haben, genannt zu werden, gibt dem halt auch einfach eine gewisse Plattform. Und das macht schon, gibt schon gewissen Druck mit sich. Und umso mehr Druck wir natürlich auch als Gesellschaft ausüben, umso besser ist es natürlich auch. Also das ist natürlich das Nächste, wie gesagt, Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen auch oft Mahnwachen oder Ähnliches und also übergeben Reporte und also Berichte und Ähnliches. Also alles, was wir können, um halt auch wirklich die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Aber es ist ein langwieriger Prozess. Also man, das ist mal ganz interessant schon zu sehen, jetzt für mich selbst natürlich noch nicht, weil ich noch nicht so lange da bin, aber jetzt auch in der GfBV, also Gesellschaft für bedrohte Völkergeschichte, gibt es einige Themen, die früher gar nicht behandelt wurden und jetzt dann doch Plattformen haben. Auch vielleicht noch nicht so riesige, aber sie bekommen Plattformen. Und das dann doch schon zu sehen, dass es eine Wirkung hat. Also gute Beispiele sind wirklich auch Uiguren in China zum Beispiel. Oder Jesiden, auch gutes Themenbeispiel in der Hinsicht. Für Hazara ist halt leider noch nicht so viel Lobby da. Also das muss man einfach sagen. Für Hazara ist die Situation noch nicht so weit, dass sie wirklich viel Plattform bekommen.
Weiß man, wie viele Hazara das in Deutschland gibt?
Ich kenne leider keine genauen Zahlen. Ich habe sogar extra auch mal letztens erstmal nachgeschaut. Es gibt immer wenig, also zum Beispiel, wenn es jetzt auch um Asyl und Ähnliches geht, dann wird das nicht zwingend so festgehalten und in dem Sinne auch nicht unbedingt zwingend festgehalten, dass Leute es vielleicht auch einfach nicht sagen, weil natürlich auch viele immer noch mit Angst verbunden sind, was das angeht. Ich habe schon ganz unterschiedliche Zahlen gehört von so 15.000 bis 30.000. Also ist dann schon noch ein recht großer Unterschied. Also ist noch nicht so gut
gesichert. Also im Vergleich jetzt zu Paschtun, weil im Grunde die Hazara, die haben ja nun ein paar Gründe mehr also zu fliehen und Asyl zu beantragen, als die Paschtun. Aber die Frage ist, wird da bei den Behörden überhaupt irgendwie ein Unterschied gemacht? Hast du da eine Ahnung? Weil ich würde sagen, man muss da schon einen Unterschied machen und genau gucken, erstens, wie man sich da reinholt, ne? Wenn da Menschen sind, so wie Paschtun, wie auch viele in den Taliban sind, die da so Gruppenvergewaltigungen machen, dann ist das ja ein Unterschied, wenn da solche Menschen reinkommen, als wie die Hazara, so Menschen, die schon ja auch als friedlich gelten. Und wie weit haben da die Behörden Möglichkeiten, da überhaupt einen Unterschied zu machen?
Also ich meine mal, die Paschtunen und Paschtuninnen, die natürlich auch fliehen, sind natürlich auch Großteil einfach, also einer sehr starken Verfolgung und ausgesetzt. Also die fliehen ja auch nicht einfach, weil also die haben ja auch sehr viele Gründe zu fliehen. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, also das muss man ja dann auch in Einzelfällen sehen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt weniger friedfertig sind in dem Sinne. So ist es halt schwierig, glaube ich, da, also weil auch die Paschtunen natürlich eine große Gruppe sind. Bei Hazara ist halt das Ding, man müsste, also soweit ich das weiß, ist aber jetzt auch eher jetzt aus der Richtung Asyl. Bei Asyl wird nur geguckt, ob jemand aus Afghanistan ist. Und da, also da gibt es eigentlich generell sehr viel Möglichkeit, Asyl zu bekommen, weil natürlich die Lage in Afghanistan so ist, wie sie ist. Da wird aber nicht, es gibt keinen extra Schutzstatus für Hazara. Das sehe ich schon kritisch, weil Hazara natürlich einfach nochmal eine andere Diskriminierungslage haben. Also es geht jetzt ja auch nicht nur um die jetzt momentane Lage, natürlich die besonders schlimm ist, aber es muss natürlich eigentlich generell betrachtet werden, dass halt wir eine ethnische Gruppe haben, die, also ethnische und religiöse Gruppe haben, die in dem Land auch diskriminiert und verfolgt wird und wurde auch davor schon. Und da muss man natürlich eigentlich einen anderen Schutzstatus auch nochmal. Also es gibt zum Beispiel auch manchmal Möglichkeiten, dass man eine Gruppe einem Schutzstatus gibt. Das heißt, es reicht dann schon der Gruppe der Hazara zum Beispiel jetzt zuzugehören. Dann alleine bekommt man dann halt schon Asyl. Das gab es zum Beispiel für Jesiden nach 2014 bis 2017, dass man halt nur halt Jeside oder Jesidin sein musste, um halt also in Deutschland Asyl zu bekommen. Sowas wäre natürlich für die Hazara auch wichtig, weil sie natürlich einfach alleine, weil sie ja schon dieser Gruppe angehören, schon Diskriminierung erfahren. Also das heißt, da ist natürlich einfach die Frage generell, Asyl aus Afghanistan ist da gar nicht mal unbedingt, das ist gar nicht mal eine Frage. Ich meine, generell sollten Leute aus Afghanistan meiner Meinung nach Asyl bekommen. Aber die Frage halt, gibt es einen besonderen Schutzstatus für die Minderheit?
Ja, Da bleibt zum Schluss jetzt noch zu klären, wenn jemand jetzt wie Dilharam etwas tun will und vielleicht Unterstützung sucht, habt ihr denn die Kapazitäten, dass sich da jemand bei euch melden kann? Also jetzt nur mal angenommen, sie hat hier in Berlin noch keine richtige Gemeinschaft gefunden, mit der sie was machen kann. Gibt es da Möglichkeiten, dass ihr denen beim Vernetzen helfen könnt?
Auf jeden Fall, also total gerne. Also wie gesagt, du kannst auch gerne ihr das mal weitergeben. Sie kann sich jederzeit gerne bei mir melden. Wir haben immer die Möglichkeit, beim Vernetzen zu helfen, also vielleicht sie auch mit anderen Vereinen in Kontakt zu setzen, vielleicht ihr auch selbst eine Plattform zu geben und mit ihr mal was zu, also wirklich
gut.
Mal auch was zu machen. Also ne, ob es mal eine Veranstaltung ist oder mal, dass sie mal uns vielleicht auch berichtet und wir das aufnehmen können.
Schön.
Und so. Das sehr gerne. Also wie gesagt, wir sind immer froh über Stimmen aus der Gemeinschaft selbst und wir arbeiten ja immer mit den Stimmen aus der Gemeinschaft selbst und jede Stimme mehr, umso besser. Also wir freuen uns sehr darüber, wenn sie da sich mit uns vernetzt und wir vielleicht auch ein bisschen helfen können.
Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses informative Interview und wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg bei eurer sehr wichtigen Arbeit.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein konnte und war sehr schön, trotz des schwierigen Themas.
Ja.